Ich möchte noch etwas näher auf die Leiden des Herrn eingehen und einzelne Züge und Merkmale beleuchten, die uns hilfreich und dienlich sind. Das wird uns zu einer noch höheren Wertschätzung seiner Gnade führen. Man kann den Menschen in sittlicher Hinsicht in drei verschiedenen Zuständen betrachten. Erstens als einen Sünder, der unter dem Verdammungsurteil steht. Zweitens als einen Heiligen aus Gnaden, der der göttlichen Natur teilhaftig geworden ist und den Heiligen Geist als seine Kraft besitzt. Und drittens als eine Seele, die geistlich erweckt, ja lebendig gemacht ist und die dennoch unter den Übungen leidet, die aus der Erkenntnis der eigenen fleischlichen Gesinnung erwachsen, wie auch aus dem Erkennen des Unterschiedes zwischen Gut und Böse, unter der Regierung Gottes und in seiner Gegenwart. Eine solche Seele ist noch nicht völlig mit der Gnade und der Erlösung vertraut. Das Gericht Gottes über die Sünde hat sie vor Augen, so dass sie in diesem Zustand auch dem Satan Angriffspunkte bietet. Ein Beispiel dafür finden wir in Hiob. Diesen nur skizzierten moralischen Zuständen des Menschen sind Leiden eigentümlich, die auch Christus in seiner Seele durchlitten hat. Immer aber sollten wir im Auge behalten, dass er nie an den Folgen eigener Sünde zu leiden hatte. Er war in allem vollkommen. Doch indem er sich mit unseren Leiden und Schmerzen befasste, trat er dem Geiste nach zugleich in sie ein, um sie um andere Willen kennenzulernen. Der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Hebräer 4, Vers 15. Und worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Hebräer 2, Vers 18. Als Messias wurde er tatsächlich abgeschnitten. Er fürchtete den Tod und den Zorn. Er war vor Gott in diesen Leiden und schrie zu ihm. Hinsichtlich des ersten dieser Zustände, wo wir unserer Sünde wegen unter dem Gericht und der Verdammnis sind, ist der Tod Christi auf dem Kreuz als Sühnung die göttliche Antwort. Alles, was Gott in seiner Natur war, richtete sich notwendigerweise gegen die Sünde. Denn obwohl er Liebe ist, so hat doch die Liebe keinen Platz in seinem Zorn wider die Sünde. Wo das eindringlich gefühlt wird, wo ein Mensch das Bewusstsein hat, dass er ohne Gott ist, so ist dies das furchtbarste aller Leiden. Wer darum weiß, kann es nur als das schrecklichste Entsetzen beschreiben. Doch Christus erfuhr das in unendlicher Tiefe. Denn Gottes erhabene Majestät, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, alle diese Wesenszüge in ihrer eigentlichen Natur wandten sich gegen Christus, als er für uns zur Sünde gemacht wurde. Es gab keinen Trost der Liebe, der den Zorn gemildert hätte. Nie war der Gehorsam Christi so kostbar, denn seine Seele stellte das Opfer für die Sünde und trug unsere Sünden im Gericht vor Gott. Am Ende der drei Stunden der Finsternis drückt der Herr das mit den Worten des 22. Psalms aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine Sühnung hat als Resultat für uns vollkommene Gnade bewirkt, gültig bis zum Ende der Zeit, ja in alle Ewigkeit. Die Tiefe dieser sühnenden Gerichtsleiden können wir sicher nicht ermessen. Der Herr trank diesen Kelch bis zur Neige. Wäre nur ein Tropfen für uns übrig geblieben, so hätte das immer währendes Elend und Verderben für uns bedeutet. Durch all das ging er hindurch in seiner göttlichen Vollkommenheit und in der Kraft seiner Liebe, ohne einen Strahl des Trostes von Seiten Gottes oder der Menschen. Alle anderen Leiden drängten ihn mit zunehmender Gewalt diesem Höhepunkt entgegen, und gingen in jener Finsternis darin auf, die alles verbarg außer dem, was er in dem Verlassensein von Gott ertrug. Richter hatten in der herzlosesten Weise ihre Ungerechtigkeit erwiesen und wuschen ihre Hände im Blick auf ihn und seine Sache in Unschuld. Die hohen Priester, die doch für den Schwachen eintreten sollten, forderten laut den grausamen Tod des Schuldlosen. Die Freunde, auf die sein Herz doch hätte rechnen dürfen, und wie gern hätte er Tröster gehabt, wie gern hätte er es gesehen, dass die, die ihm am nächsten standen, mit ihm gewacht hätten, verließen ihn tatsächlich und verleugneten ihn. Und die Treulosigkeit eines Freundes ist bitterer als der Angriff eines Feindes. Das alles bewies die Macht Satans. Er übte eine unbegrenzte Herrschaft, mit Ausnahme derer, die die Gnade befreit hatte, aus und brachte seine Rechte durch die Sünde und die Macht des Todes über jene zur Geltung, die der Herr zu befreien gekommen war. Es war die Stunde des Menschen und die Gewalt der Finsternis. Alles, was Satan tun konnte, tat er. Doch das führte den Herrn nur durch diesen Kampf hindurch, von dem ich jetzt sprechen will, indem er willens war, sich selbst zu opfern und die Seinen ihres Weges gehen zu lassen. So erreicht er die letzte Station seiner Leiden, Golgatha, wo er, aller menschlichen Tröstungen beraubt, das Werk der Versöhnung vollbringt. Er allein vor Gott, der die Sünde richtet. Einzigartig steht jene Szene vor uns. Wohl wissen wir um ihre wahre Bedeutung, Gott sei gepriesen dafür. Aber wer, außer ihm allein, vermöchte hier bis auf den Grund zu blicken? Er kannte den Hass Gottes im Gericht über die Sünde, wie Gott allein ihn kennt. Stiere von Basan umringten ihn dort und Hunde, die keine Scham des Herzens kannten. Doch sie waren für den leidenden Heiland nur der Anlass, um Hilfe zu flehen, wo er doch im Rachen des Löwen um unseretwillen erfahren sollte, was es bedeutete, von Gott verlassen zu sein. Diese Stunden sind für immer vorüber und haben als Frucht göttliche und ewige Herrlichkeit gebracht. So groß war der unendliche und wahrhaft göttliche Wert jener Stunden und jenes Werkes, dass er sogar sagen konnte: Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Johannes 10, Vers 17. Doch so gern ich auch bei diesem kostbaren und überaus ernsten Gegenstand verweile, muss ich ihn jetzt verlassen und mich einem anderen, für uns demütigenden Wesenszug der Leiden des Herrn zuwenden, der mit dem vorgestellten zweiten sittlichen Zustand des Menschen zu tun hat. Es handelt sich um jene Leiden, die er als der Heilige ertrug, als die Schmähungen derer, die Gott schmähten, auf ihn fielen, und er darin Gott verherrlichte. Das geschah unaufhörlich bis zu seinem Tode. Weil er die Gerechtigkeit Gottes nicht im Innern seines Herzens verbarg, sondern sie als frohe Botschaft in der großen Versammlung verkündigte, vergleiche Psalm 40, Vers 9 und 10, auch die Fußnote, darum wurde er Zielscheibe des Spottes und der Verhöhnung. Er offenbarte Gott unter den Menschen in vollkommener Weise, doch die Menschen fanden daran keinen Gefallen. Sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Johannes 3, Vers 10. So erntete er Hass für seine Liebe. Ich erläutere diesen Gedanken nicht weiter, weil er meines Erachtens dem Leser keine Schwierigkeit bietet. In unserem geringen und unvollkommenen Maß haben wir Anteil an dieser Art des Leidens. Darin liegt ein Vorrecht für uns als Heilige. Denn euch ist es gegeben, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Philipper 1, Vers 29. Wenn wir an das mitleiden, auf das wir auch mit verherrlicht werden. Römer 8, Vers 17. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. 2. Timotheus 2, Vers 12. Wenn ihr aber ausharret, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. 1. Petrus 2, Vers 20. Es könnten noch viele Schriftstellen angeführt werden, die zeigen, dass wir berufen sind, ihm in diesen Leiden als unserem Vorbild nachzufolgen. Paulus spricht davon, dass er ergänzt, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung. Kolosser 1, Vers 24. In dem Maße, in dem wir Christus offenbaren, gleich wie er den Vater geoffenbart hat, werden wir auf unserem Wege und in unserem Zeugnis dafür leiden, wie er gelitten hat, zugleich aber auch überfließende Tröstungen erfahren. Wir haben eine Speise zu essen, die das Fleisch nicht kennt. Er konnte dem Vater danken, als er in sehr ernster und gerechter Weise die Welt verurteilen musste. Vergleiche Matthäus 11, Vers 20 bis 25. Ich komme jetzt zu dem dritten Zustand, in dem ein Mensch erprobt werden kann. Er erfordert eine aufmerksame Betrachtung. Hier geht es nicht um die Leiden infolge eines heiligen Zeugnisses in der Welt, obwohl solche in gewisser Weise auch diesen Zustand begleiten mögen. Es geht auch nicht darum, das Gericht unter dem Verdammungsurteil Gottes auszukosten, was für uns unaufhörliches Elend bedeuten würde. Sondern es handelt sich um die Folgen der Sünde unter der Regierung Gottes in dieser Welt, die auch mit der Macht Satans in ihr zu tun haben. Sie sind das Mittel, das Gott benutzt, damit wir Gutes und Böses unterscheiden lernen, ob es nun durch Gerichtsschrecken geht, bevor wir die Erlösung im Glauben erfasst haben, oder durch verschiedene andere Übungen. Indessen befindet sich eine Seele, die um die Erlösung weiß, in einer ganz und gar veränderten Lage. Doch selbst dann lässt Gott seine belehrende Regierung weitergehen, und zwar immer auf der Grundlage seines unveränderlichen Urteils über Gut und Böse. Fußnote dazu: Ich möchte empfehlen, diesem Abschnitt besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da er für das geistliche Wachstum eines jeden von uns äußerst wichtig ist. Ende der Fußnote. So lernen wir Gerechtigkeit auf dem Wege des Schreckens. Vergleiche Jesaja 26, Vers 9b. Obwohl nicht ohne Hoffnung auf Erlösung. Oder aber wir lernen, was uns zu praktischer Heiligkeit im Leben und im Urteilen dienen kann, wenn die Erlösung gekannt und göttliche Gerechtigkeit unser Teil ist. In Übereinstimmung mit der göttlichen Natur, deren Teilhaber wir geworden sind. Wenn wir den Fall des jüdischen Überrestes in den letzten Tagen nehmen, werden wir das Problem leichter verstehen, obwohl es im Grundsatz bei tausenden aufrichtigen Seelen unter dem Gesetz wiederkehrt. Es ist ein Grundsatz, nach dem Gott schon seit dem Fall des Menschen handelt. Das Urteil des Todes, 1. Mose 2, Vers 17, oder auch das der Mühsal über die Frau, 1. Mose 3, Vers 16, waren Gerichte, die über die Sünde ausgesprochen wurden, und sie gehörten zur Entfaltung der Regierungswege Gottes in dieser Welt, die aber doch nicht ewige Verdammnis und Trennung von Gott wegen seiner heiligen Natur bedeuteten. Satan übt die Macht des Todes und seines Schreckens über den Menschen aus. Hebräer 2, Vers 14. Hier wirken der Gedanke an das gerechte Gericht Gottes über die Sünde und die Todespein und die Macht Satans zusammen und bringen die Seele in Not und Bedrängnis. Wenn jemand von seiner Sünde überführt ist und sich praktisch unter dem Gesetz, das heißt unter den Forderungen der Gerechtigkeit Gottes an den lebenden Menschen, befindet, so fürchtet er das Gericht Gottes und die Schrecken des Allmächtigen quälen seinen Geist. Gott belehrt in dieser Weise den Menschen darüber, was er ist und was er wert ist in dieser ernsten Frage zwischen Satan und Gott, zwischen der Macht des Bösen und des Guten. Denken wir nur an das Beispiel Hiobs. Gott unterstützt, wie wir im Fall Hiobs sehen, den Menschen gnädigerweise in seinem Sinn für Lauterkeit, so dass er die Abhängigkeit von Gott bewahrt, komme, was kommen mag. Doch fürchtet er das Gericht und Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit lasten auf seinem Geiste. Er ist niedergebeugt durch das Gefühl der Sünde und durch die Macht des Todes, die seine natürlichen Hoffnungen zunichte macht und die Aussicht auf das Gericht eröffnet. Satan benutzt das alles, um den Menschen in die Verzweiflung zu treiben, den Glauben zu zerstören und den Geist des Menschen dahin zu bringen, dass er die Abhängigkeit von Gott und den Glauben an seine Liebe aufgibt. Bei einem solchen Zustand kann es keine Antwort in Gnaden geben, ohne dass von dem Sühnungswerk Christi gesprochen wird, weil wir die Verdammnis verdient haben. Und wenn neues Leben da ist, das sich an Gott klammert, so vermittelt eben dieses Leben das Gefühl für die Heiligkeit Gottes, von der das Gericht ausgeht über den, der sich seiner Sünde bewusst ist. Wenn aber das volle Werk der Gnade in der Erlösung anerkannt worden ist, erlangt die Seele einen Frieden, der nur umso fester gegründet ist. Und dieser Friede ist in der Tat allein dadurch so fest verankert, weil die Seele durch diese Übungen hindurchgegangen ist. Gerade darin hat sie das Licht empfangen, um die Sünde wirklich zu erkennen. Gottes Gericht über die Sünde steht deutlich vor der Seele, indem er selbst gewirkt hat, sie zu überführen. Damit sind die Bemühungen Satans vereitelt. Sie tragen nur noch dazu bei, uns für die Antwort aufgeschlossen zu machen, die das Sühnungswerk uns gibt. Und damit ist seine Macht über uns zerstört und für immer gewichen. Doch obschon die volle und vollkommene Erlösung, die Christus vollbracht hat, die Antwort und damit die Befreiung aus dieser Lage darstellt, in der wir uns als angeklagt und dem Gericht verfallen befanden, und wenn wir jetzt auch vor Gott in die Stellung des letzten Adam versetzt sind, der nun aufgefahren ist zu seinem Vater und unserem Vater, zu seinem Gott und unserem Gott, so gibt es dennoch eine ganz bestimmte und unmittelbare Gnade, die in dieser Übung selbst erfahren wird. Neben dieser Errettung und Befreiung aus unserem elenden Zustand wird hier nämlich wirklich gelernt, Gutes und Böses vor Gott zu unterscheiden. Sicherlich verläuft dieser Lernprozess gesegneter, wenn die Erlösung gekannt ist und wir das vollkommene Gute in Gnade besitzen, sodass wir Böses richten können und von seinem Betrug befreit sind. Doch es ist nützlich, diesen Unterschied zu lernen, indem wir Einsicht bekommen in unsere Armseligkeit, unsere Schuld und Sünde und unsere Kraftlosigkeit gegenüber dem Bösen, selbst wenn wir das Gute tun möchten. Wir beginnen, den ganzen Ernst dieser Lage zu verstehen, um die es bei der Errettung der Seele geht. Das sind die Ansprüche und die Macht Satans durch die Sünde. Wir hatten ihm das Ohr geliehen und waren in seine Knechtschaft geraten. Jetzt aber bricht ein Verständnis für die gerechte Natur Gottes und für seine Ansprüche in der Seele auf, die wohl einerseits der Sünde untertan, andererseits aber lebendig gemacht ist, um Gottes Anspruch anzuerkennen, sich seiner Natur zu erfreuen und somit das eigene Böse zu richten und das in der Gegenwart des gerechten Gerichts Gottes. Bevor indessen die Seele den Frieden erlangt, den sie durch die Erkenntnis der Erlösung empfängt, ist Christus bemüht, sie in dieser Lage zu stützen, zu ermutigen und ihr zu Zeiten Erleichterung zu gewähren. doch wird sie dadurch nicht abgehalten, diese tiefe und ernste Lektion zu lernen und ihre einzige Hilfsquelle in der Erlösung zu finden, die er vollbracht hat. Der Überrest Israels in der Endzeit wird durch diese Herzens- und Seelenübungen unter Umständen gehen, wie sie sich unter Gottes fortschreitender Regierung bei einem sündigen Volk unter Gesetz gestalten. Dieses Volk wird aber von Gott erneuert und lebendig gemacht, sodass es Aufrichtigkeit sucht und findet. Die Umstände in jenen Tagen werden bei völlig ausgereifter Entwicklung eine Fortsetzung jener Umstände sein, in denen sich die Juden zur Zeit unseres Herrn Jesus befanden. Nur ist dann der Antichrist geoffenbart und die Masse des Volkes ist dem Unglauben und dem ungehemmten Einfluss Satans verfallen. Sieben Geister, schlimmer als der alte Geist des Götzendienstes, doch mit letzterem gepaart, sind in sie gefahren. Matthäus 12, Vers 42 bis 45. Kurzum, es ist die Zeit der Macht Satans, der Macht der Finsternis, der Unterdrückung durch die Nationen, durch das römische Tier. Auch der Überrest ist diesen Drangsalen unterworfen. Er weiß um die Schuld der Nation unter dem Gesetz und dass sie das Maß ihrer Sünde voll macht, sodass der Zorn, ja die gerechte Vergeltung Gottes über sie kommen muss. Der Überrest fühlt das tief, weil er erneuert und lebendig gemacht ist. Und der Herr, gegen den er gesündigt hat, ist seine einzige Hoffnung. Doch wie schwer fällt es, auf Gottes Hilfe in Schwierigkeiten zu vertrauen, die wir durch unsere Sünde selbst verschuldet haben. Ohne dass eine Sühnung eingeführt wird, kann in Gnaden nicht mit ihnen gehandelt werden. Doch der Ziegenbock zur Sühnung, 3. Mose 16, ist geopfert worden, sodass Gott sie annehmen und ihnen in Güte begegnen kann. Er stützt ihren Glauben, lässt sie aber auch tief das Gewicht ihrer Sünde und der Finsternis, in die sie sich gebracht haben, fühlen. Zur gleichen Zeit ruft er ihnen zu: Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis wandelt und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Jesaja 50, Vers 10. Aber der wahre Aaron ist dann noch nicht aus dem Heiligtum hervorgekommen, um die Sünde Israels auf den Bock zur Sühnung zu legen und ihn in ein unbewohntes Land vorzuschicken. Das Gericht Gottes, unter dem das Volk steht, das Schuldgefühl unter einem gebrochenen Gesetz und ihre Untreue als Nation, die ganze Macht Satans und die dadurch verursachte Finsternis, alles das lastet auf dem Geist dieses Überrestes. Obschon sie am Ort der Schakale zermalmt sind, Psalm 44, Vers 19, findet sich doch in ihren Herzen eine lautere Gesinnung, ein tiefes Verlangen nach dem Gesetz, ja nach Gott selbst und seiner Anbetung. Und sie vertrauen auf ihn als ihre einzige Hilfsquelle. So wirkt sich das ganze Gericht über das Böse in ihnen aus, jedoch in der Hoffnung auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die prophetisch geoffenbart sind. Wer kann ihnen Gedanken, Gefühle, Zuversicht und Hoffnung verleihen, die Gott wohlgefällig und eine Stütze für ihren Glauben sind, bis die Zeit da ist, wo sie auf den blicken werden, den sie durchstochen haben, um in ihm Frieden zu finden? Die Antwort auf diese Frage, ebenso wie die Grundlage der Sühnung, wird allein in Christus gefunden. Durch alle diese Seelenübungen ist Christus hindurchgegangen, um ihnen helfen zu können. Dieser Elende rief und der Herr hörte. Psalm 34, Vers 6. Gott hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden. Psalm 22, Vers 24. Die Antwort darauf kam, und sie ist der Beweis, dass er nicht verachtet noch verabscheut wurde, als er wirklich von Gott verlassen war. Das ist die Grundlage für die Hoffnung des Volkes. Als der Herr auf dieser Erde war, herrschte eine böse, heidnische Macht und es fehlte jede Gottesfurcht. Weiter war da die abtrünnige Bosheit der Priesterklasse Israels. Sie wollten keinen König haben als nur den Kaiser. Sie forderten das Blut ihres Königs, damit es über sie und ihre Kinder kommen sollte. Das war Satans Macht und die Gewalt der Finsternis. Das Gericht Gottes stand ihm in seiner ganzen Wahrhaftigkeit und in seinem Schrecken bevor. Auch nicht einer war übrig geblieben, der Gott fürchtete. Die Schuld Israels unter einem gebrochenen Gesetz, die Verwerfung Jehovas als König, so geschah es mit dem Herrn als dem Gesalbten. Wie musste das den Geist eines einsichtigen Heiligen niederbeugen, soweit es noch solche gab? Und so wird es auch sicher in den letzten Tagen sein. In diesen letzten Szenen des Lebens Christi geht es nicht mehr um die Offenbarung Gottes in Gnade Israel gegenüber, auch nicht um die Offenbarung des Namens des Vaters denen gegenüber, die ihm aus der Welt gegeben waren. Vielmehr durchleidet er im Herzen und im Geist die Not und den Zustand Israels in dem Bewusstsein der Tatsache, dass er der Träger aller Verheißungen ist, die diesem Volke gegeben sind, und er doch jetzt abgeschnitten werden und nichts haben sollte. Daniel 9, Vers 26. Es ist das Israel unter der Regierung des Herrn, das schuldig ist und die ihm zugewandten Erbarmungen Gottes zurückstößt. Er trägt diese Schmerzen in dem Gefühl, dass eine heilige Seele, die von den Segnungen Israels erfüllt ist, in einer solchen Lage unter dem Gericht Gottes empfinden mag. Außerdem fühlt er die Macht Satans und die Regierungswege Gottes, obschon er noch nicht zum Fluch gemacht worden ist und den eigentlichen Kelch des Zornes Gottes noch nicht trinkt. Wie erfuhr der Herr hier das Gute und das Böse bis auf den Grund? Er erwies sich als der Vollkommene im Guten, doch ebenso vollkommen war er in seiner Versuchung durch das Böse. Er musste die ganze furchtbare Macht des Bösen über sich ergehen lassen, doch nicht als Gericht, sondern zur Erprobung. Benutzte Satan nicht Tod und Finsternis, Qual und Schrecken, wobei Gottes Gericht den Druck von dem allen auf seine Seele noch erhöhte? Und was waren die Menschen anderes als Werkzeuge, um zu seinem Schmerz Kummer hinzuzufügen, ob sie nun Freunde oder Feinde waren? Erreichte die Sünde Israels und ihre Verwerfung des Guten ihren Höhepunkt? Setzte Satan das alles gegen den Herrn ein, um ihn auf seinem Weg aufzuhalten? Sollte er in die drückende Versuchung eintreten, um nachzugeben, oder aber im Vertrauen auf Gott den Pfad des Gehorsams weitergehen und den Kelch im Gehorsam gegenüber seinem Gott und Vater trinken? Die synoptischen Evangelien stellen die Prüfung dar, aber im Johannesevangelium wird die volle und gesegnete Antwort gegeben. Er durchschreitet die Prüfung mit Gott. Er nimmt das, was der Tod bedeutet, nicht aus der Hand Satans, noch lässt er sich auf seinem Pfad aufhalten. Und indem er in vollkommener Weise durch diese Stunde der Gewalt der Finsternis hindurchgeht, empfängt er den Kelch selbst, statt ihn unter dem Schrecken Satans zu trinken, aus der Hand seines Vaters und gibt sich selbst in Liebe und Gehorsam freiwillig hin, um im Sühnopfer unter Gottes Hand für die Sünde zu büßen. Satan hatte vergeblich versucht, ihn davor zurückschrecken zu lassen. Damit wurde die Macht des Bösen in der Versuchung völlig zerschlagen und die Macht Satans und die Finsternis für uns zunichte gemacht. Es mag einem Menschen auferlegt sein, dieser Macht unter der Regierung Gottes zu begegnen, um zu lernen, was er in sich selbst ist, was die Sünde ist und was die Macht des Bösen bedeutet, in der er gefangen lag. Aber das Mitgefühl und die unterstützende Gnade Christi können ihn hindurchtragen, können ihm die rechten Gedanken und Gefühle während der Prüfung vermitteln und sich als eine Zuflucht in jeder Bedrängnis erweisen, sodass der Glaube nicht schwach zu werden braucht, wie schmerzlich auch immer die Prüfung sein mag. Die vollbrachte Sühnung war hierzu unerlässlich, aber das Mitgefühl und die Tröstungen Christi in der Prüfung stützen und ermutigen die Herzen des Überrestes durch die vielfachen Bedrängnisse hindurch, auch im tiefsten Punkt ihrer Not. Wenn gefragt wird, wieso diese Dinge dem Überrest Israels nützlich sind, da sie doch Christus noch nicht kennen und auch nicht an ihn glauben, so antworte ich, dass gerade dafür in den Psalmen bewundernswerte Vorsorge getroffen ist, und zwar bis in die kleinsten Einzelheiten. Alle äußeren Trübsale und inneren Bedrängnisse finden dort ihren Ausdruck. Da ist die furchtbare Last eines gebrochenen Gesetzes, die Gewalt gewissenloser Feinde, die Versuchung und Bedrückung durch die Widersacher. Wir finden hier, wie Gedanken und Gefühle des Kummers oder des Glaubens durch göttliche Gnade Ausdruck verlieren wird. Da wird bezeugt, dass er, der in all ihrer Bedrängnis bedrängt war, sie auch in ihren schwersten Trübsalen nicht vergaß. Fußnote dazu: Zu leugnen, dass Christus innerlich die Leiden und Nöte Israels durchlebt hat, würde bedeuten, die Wahrheit seiner Leiden überhaupt zu leugnen. Er hat die Gewalt heidnischer Bosheit, den Abfall seines Volkes, die Abtrünnigkeit des Menschen und die Macht Satans wirklich gefühlt, und das in einem Maße, wie der Überrest sie nie fühlen wird. Er empfand tief, dass Gott alle Verheißungen, die sich doch an ihm, dem im Fleische Gekommenen, hätten erfüllen müssen, zurückstellte. Er musste abgeschnitten werden. Ende der Fußnote. Der Engel seines Angesichts rettete sie. Jesaja 63, Vers 9. Er aber war elend und arm, und als solcher ging er für sie hindurch. Er vermag sie zu trösten, wenn sie in diese Umstände kommen werden, und drückt sein Siegel auf das heilige Verlangen, das er in ihnen geweckt hat. Er schenkt ihnen die Gewissheit einer göttlichen Antwort, und zwar durch eben jenen Sohn des Menschen, denn er selbst war der Setzling, den deine Rechte gepflanzt, und das Reis, das du dir gestärkt hattest. Psalm 80, Vers 15. So sind diese Psalmen neben der persönlichen Frömmigkeit, die in ihnen gefunden wird, der Trost schwer geprüfter Seelen gewesen, die sich noch unter dem Gesetz befanden und um die Fülle der Erlösung noch nicht wussten. Und das wird ja die Lage des künftigen Überrests sein. Deshalb finden wir in den Psalmen auch das Verlangen, dass die Feinde gerichtet werden mögen und dass die Rache an ihnen vollzogen wird, weil der Überrest nur durch ein solches Gericht befreit werden kann. Wir finden auch in Psalmen, die im Besonderen die Leiden Christi bis in Einzelheiten hinein darstellen, wie zum Beispiel in Psalm 102, die Gewissheit, dass der Herr Zion bauen und der Überrest seines Volkes es bewohnen wird. So haben wir in der Tat in den Psalmen eine vollständige und vollkommene Geschichte des Überrestes in jeder Phase seines Weges, sowohl im Blick auf die äußeren Verhältnisse als auch bezüglich seines geistlichen Werdegangs. Das können wir auf die Juden wie auch auf Israel beziehen. Sie zeigen uns als Ergebnis den Segen unter dem Messias, immer eng verknüpft mit dem Weg, den Christus selbst geschritten ist. Diese letzteren Psalmen enthalten Prophezeiungen, die Christus persönlich zum Gegenstand haben. In vielen anderen sehen wir den Überrest. Doch von allen Psalmen können wir sagen, dass sie ein Ausdruck des Geistes Christi sind. Der gottesfürchtige Überrest ist ihr erster Gedanke, ihr Thema, und ihm gilt das Mitgefühl Christi. Der erste Psalm zeigt uns diesen frommen Überrest und Gottes Regierungswege. Psalm 2 enthüllt den Messias, den König auf Zion, als den Mittelpunkt des Heilsrates und des göttlichen Beschlusses. Nach diesen Psalmen folgen all die mannigfachen Erfahrungen, die aus seiner Verwerfung resultieren, bis zu seiner Herrlichkeit am Ende. Jene Zeit, in der Christus diese Bedrängnisse und Leiden durchlebte, die auch das Teil des Überrests als eine Folge ihrer Sünde sein werden, war, wie ich schon gesagt habe, nicht die Zeit seines öffentlichen Dienstes, als er das Licht der Welt war und anderen den Namen seines Vaters kundtat. Vielmehr handelt es sich um jene Tage, als er unter dem Vorsatz nach Jerusalem hinaufging, sein Angesicht einem Kieselstein gleichzumachen und es vor Schmach und Speichel nicht zu verbergen. Seine Verwerfung wurde die Ursache für die Scheidung Israels von Gott. Jesaja 50. Da wurde er unter der Macht der Finsternis in der Stunde des Aufruhrs seiner Widersacher. Sie triumphierten, weil auch Gott ihn preiszugeben schien. Durch die tiefsten Seelenübungen geführt. Da war alles verändert, verglichen mit der Zeit, als er täglich im Tempel saß und doch niemand Hand an ihn legte. Aber jetzt kam der Fürst dieser Welt. Im Vergleich zu der großen Zahl der Psalmen sind es nur wenige, die sich ganz und ausschließlich auf Christus anwenden lassen. Die große Masse unter ihnen gibt dem Wirken seines Geistes in den Herzen derer, die geprüft werden, Ausdruck. Die Psalmen, die ausschließlich auf den Herrn zutreffen, sind deutlich von den übrigen zu unterscheiden, auch in Fällen, wo solche von Leiden sprechen. Gleicherweise sehen wir ohne weiteres den Unterschied zwischen den Psalmen, die uns seine Leiden unter Gottes Hand vorstellen und den anderen, die die Leiden von der Hand des Menschen behandeln, auch dann, wenn er unter der Heimsuchung Gottes und der Macht des Feindes litt. Es ist der Mühe wert, diese Punkte klar zu beachten. Psalm 2 bezieht sich auf Christus persönlich als Messias, den Sohn Gottes, der in dieser Welt geboren wird. In Psalm 8 sehen wir ihn als den Sohn des Menschen. Psalm 16 zeigt uns den Herrn, wie er inmitten des gottesfürchtigen Überrests seinen Platz einnimmt und den Weg des Lebens geht, durch den Tod hindurch zur Fülle von Freuden in der Auferstehung. Psalm 20 und 21 haben in gewissem Sinn auch Christus zu ihrem alleinigen Thema. Psalm 22 jedoch ganz deutlich. Bis Psalm 25 gibt es kein Bekenntnis von Sünden. Die lautere Gesinnung im Herzen des Überrests wird dargestellt, wie sie dem Herzen Christi entspricht. Außer diesen spricht Psalm 40 hauptsächlich von ihm, doch nicht ausschließlich, siehe Vers 5. Psalm 45 feiert ihn in erhabener Weise. Psalm 69 spricht vorwiegend, doch nicht ausschließlich von ihm, siehe Vers 26. In Psalm 72 finden wir ihn als den wahren Salomo. Die Psalmen 101 und 102 handeln auch von Christus als dem König Israels. Und obgleich er in der Hälfte seiner Tage weggenommen wird, von ihm als dem Schöpfer. In Psalm 110 wird er erhöht zur Rechten des Herrn, um Priester zu sein nach der Ordnung Melchisedeks. Andere Psalmen erwähnen den Herrn, ohne dass er in persönlicher Weise ihr Thema ist. An andere, deren Thema er ausschließlich oder vorwiegend ist, kann ich mich jetzt nicht erinnern, obwohl es möglich ist, dass mir einige entschwunden sind. Mein Anliegen ist es ja nur, eine Anzahl deutlicher Beispiele zu geben und keine vollständige Aufzählung. Was die Psalmen angeht, die von seinen Leiden sprechen, so sind, denke ich, die Unterscheidungsmerkmale hinsichtlich der Leiden von Menschen und derer unter der Hand Gottes sehr klar und bestimmt. So leidet er in den Psalmen 20 und 21 von der Hand des Menschen, mit der Folge, dass Psalm 21 das Gericht über den Menschen ankündigt. Dasselbe finden wir in Psalm 69, auch wenn dort noch andere Grundsätze geschildert werden. Dieser Psalm handelt von den vielen, die ihm ohne Ursache Feind sind, die ihm Galle als Speise darreichen und ihn in seinem Durst mit Essig tränken. Und er wünscht, dass ihr Tisch ihnen zur Schlinge wird, dass ihre Augen dunkel werden und Gott seinen Grimm über sie ausschütten möge. So wird auch der Psalm 31, der an sich weniger diesen Charakter trägt, doch entscheidend dadurch gekennzeichnet, dass er das Gericht über die Gesetzlosen erwartet. Verse 17 und 18. Ich habe schon erwähnt, dass seine Heiligen einen Anteil an jenen Leiden haben können, die durch menschliche Verfolgung dessen, was gut ist, entstehen können. Der Druck solcher Leiden, verbunden mit dem Druck der Sünden, wie auch das Verlangen nach Rache oder Gericht, finden ihre prophetische Erfüllung bei dem jüdischen Überrest in den letzten Tagen. Fußnote dazu: Auch im Buch der Offenbarung finden wir Freude über das Gericht an Babylon. Ebenso rufen die Seelen unter dem Altar nach Rache. Es entspricht dem der Offenbarung eigenen Charakter, der nicht evangelistisch, sondern prophetisch ist, im Unterschied zu den Briefen, die an die Kirche oder Versammlung Gottes gerichtet sind und sich auf dem ihr eigenen Segensgrund bewegen. Ende der Fußnote. Hingegen wird in Psalm 102 kein Wunsch nach einem Gericht ausgesprochen. Der letzte Ausblick geht hin auf Segen und Gnade. Wohl werden die Feinde in diesem Psalm gesehen, doch die Leiden des Messias werden zurückgeführt auf den Grimm und Zorn Gottes. Fußnote dazu: Grimm ist, so möchte ich sagen, das kennzeichnende Wort für die Drangsal der letzten Tage. Ende der Fußnote. Das wird uns sehr auffallend in Psalm 22 gezeigt, der das Sühnungswerk auf dem Kreuz als klar bestimmtes Thema hat. Sobald der Herr von den Hörnern der Büffel erhört worden ist, ist es sein erster Gedanke, wie es auch historisch tatsächlich war, den Namen seines Gottes und Vaters seinen Brüdern zu verkündigen, mit all dem Segen, den dieser Name in sich schließt, nachdem er jetzt diese Stellung ungetrübter Segnung und Gerechtigkeit eingenommen hat. Dann lobpreist er in der Mitte der Versammlung, später in der großen Versammlung, ganz Israel in den letzten Tagen. Anschließend erreicht der Segen in den Gnadenerweisungen des tausendjährigen Reiches alle Enden der Erde. Zuletzt wird ein Volk gesehen, das geboren werden wird. An alle ergeht das Wort, dass er es getan oder vollbracht hat. Hier ist nicht die Spur eines Gerichts von Seiten dessen, der unsere Sünden getragen und den schrecklichen Kelch für uns getrunken hat, noch von Seiten dessen, der in seinen Ratschlüssen unaussprechlicher Gnade ihn für uns zur Sünde gemacht hat. Nun haben wir auch in Psalm 69 das Kreuz und nicht nur die Bosheit des Menschen, obwohl diese völlig in Erscheinung tritt. Aber wir finden auch das Vertrauen auf Gott und die Betrübnis unter dem Gefühl der Sünde. Wie kann das von dem Sühnungswerk Christi unterschieden werden? Hier liegt wirklich eine Schwierigkeit, doch wenn wir geduldig auf den Herrn warten, so lösen sich alle Schwierigkeiten der Schrift und bringen uns schließlich Licht und Segen. Die erwähnten Kennzeichen, die die Leiden von der Hand des Menschen anzeigen, wie auch andere unterscheidende Merkmale, werden in diesem Psalm klar gefunden. Dort sehen wir die Erwartung des Gerichts über die Feinde und damit eine absolute und schlüssige Unterscheidung in der ganzen Natur der Leiden. Und wir treffen hier auf ein anderes Kennzeichen, das schon gestreift wurde und uns weiterhilft. In Vers 26 lesen wir: Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und von dem Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie. Offensichtlich haben wir hier mehr als nur die Verfolgung durch Menschen. Sie benutzen die Tatsache, dass die Hand Gottes auf dem gepeinigten Dulder liegt, um seinem Kummer weiteren Schmerz hinzuzufügen. Das ist aber nicht Sühnung, sondern hier ist er von Gott geschlagen und niedergebeugt. Fußnote zur Sühnung. Sonst kämen wir zu der falschen Auffassung, dass Sühnung in einem ganz anderen Aspekt seiner Leiden läge. Den Tod als solchen oder die Tatsache, dass er vom Leben abgeschnitten wurde, als Sühnung zu betrachten, ist verderblich, es sei denn, der Tod wird als Ausdruck des Zornes Gottes gesehen. Hier wird verdeckt oder unbewusst geleugnet, was Sünde eigentlich ist und was sie verdient. Man bleibt an der Oberfläche, das heißt, man sieht nur die rein äußeren Leiden. Im Grunde genommen ist das aber Unglaube. Ende der Fußnote. So finden wir in Vers 5 das Gefühl der Sünden. Doch bei Christus handelt es sich natürlich nicht um eigene, persönliche Sünden, sondern um die Sünden Israels. In gewissem Sinn sind es auch die unseren, aber vornehmlich die des jüdischen Volkes. Aber wir haben den klaren Beweis, dass die daraus entspringenden Leiden nicht solche mit sühnendem Charakter sind. Denn statt für andere zu leiden, die dann auch nicht mehr einen Tropfen jenes Kelches zu trinken brauchen, sind hier andere mit dem Herrn in diesen Leiden verbunden. Den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und von dem Schmerze deiner Verwundeten erzählen sie. Wenn auch Menschen verwundet sind, wenn Christus deren Genosse ist, nicht ihr Stellvertreter, dann wird nicht Sühnung gewirkt und nicht das Gericht der Verdammnis ertragen. Doch Gott hat geschlagen und verwundet. Nicht nur der Mensch hat die Leiden verursacht, aber er kam mit seiner Bosheit noch hinzu, um seine Leiden zu vermehren. Das Thema von Psalm 69 sind also die Leiden seitens der Menschen zur Zeit der Kreuzigung, die Gericht über den Menschen bringen. Parallel dazu haben wir einen dritten Charakterzug der Leiden Christi in seinem Eingehen in die Züchtigungen, von denen Israel unter der Regierung Gottes betroffen ist. Er ist sich dieser Leiden, durch die er hindurchgehen muss, voll bewusst, ebenso der Auswirkungen ihres bösen Zustandes, an denen er seinen Anteil hatte, indem er als der Messias abgeschnitten werden musste. Sie verwarfen ihn und brachten damit die Verwerfung auch über sich selbst. Die damit verbundenen letzten Trübsale und Leiden, in die Christus hineinging um des Überrests willen, wie war er bedrängt in all ihrer Bedrängnis, stehen gleicherweise dem Überrest bevor. Deshalb ist Christus in diesen Leiden auch nicht verlassen, obschon wir lesen: In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich, ich bin müde von Rufen. Vers 2 und 3. So ist doch sein Gebet zu Gott zur Zeit der Annehmung. Vers 13. Wie tief auch die Not seiner Seele sein mag, sie steht dennoch ganz und gar im Gegensatz zu seinen Sühnungsleiden. Und ebenso ist sie natürlich etwas ganz anderes als sein Dienst, den er in der Freude und im Licht des Angesichts seines Vaters tat. Diese dritte Art seiner Leiden besteht in dem Kampf und in der Qual seiner Seele gegenüber der auf ihn einwirkenden Macht der Finsternis. Auf eine andere auffallende Tatsache in Verbindung mit den Leiden unseres hochgepriesenen Herrn möchte ich noch hinweisen. Während seines ganzen Dienstes, Gethsemane eingeschlossen, wendet sich Christus niemals an Gott, indem er den Namen Gott gebraucht. Immer sagt er Vater. Auf dem Kreuz aber waren seine Worte, wie wir wissen, »Mein Gott, mein Gott«. In seinem Leben wäre diese Anrede fehl am Platz gewesen. Natürlich nicht, weil sie nicht dem zukam, zu dem er betete, sondern weil sie nicht der Ausdruck der ungetrübten Beziehung und der bewussten, gesegneten Sohnschaft war, in der der Herr alle Zeit stand. Auf dem Kreuz handelte Gott mit ihm der Sünde wegen und eben deshalb als Gott, entsprechend seiner Natur, seiner Majestät und Gerechtigkeit und seiner Wahrheit. Hier musste die Sünde von Gott als Sünde behandelt werden, und der Herr, gepriesen sei sein Name, gibt der Stellung, in der seine heilige Seele sich jetzt befand, der Wahrheit gemäß Ausdruck. Wunderbare Gnade gestattet es uns, ihn so zu betrachten. Wie unendlich und staunenswert ist diese Gnade. Die Worte, die der Herr benutzt, bezeichnen sehr klar und ernst den Unterschied der beiden Stellungen, die er einnahm. Bis zum Kreuz wandelte er im Genuss der Beziehung eines Sohnes zum Vater, ja als der eingeborene Sohn, der wusste, dass der Vater ihn alle Zeit erhörte. Auf dem Kreuz, das haben wir gesehen, hatte er als zur Sünde gemacht, alles das, was Gott gegen die Sünde war, zu fühlen, zu durchkosten, zu ertragen. Aber dann, nachdem er zurückgekehrt ist in die volle Freude alles dessen, was sein Gott und Vater in Gerechtigkeit ist, nach vollbrachter Erlösung, führt er seine Jünger in den Genuss und die Freude beider Beziehungen ein. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wenn ich von drei Charakterzügen der Leiden Christi spreche, bedeutet das nicht, dass er nicht in Einzelheiten auf tausenderlei Arten zu leiden hatte. Ja, alles, was er erlebte, war für ihn ein Leiden und offenbarte die Vollkommenheit seiner Liebe im Ertragen und Dulden. Ich erläutere lediglich drei klar umrissene Stellungen oder Grundsätze, die seinen Leiden zugrunde liegen. Es ist auch die Frage nach dem aktiven und passiven Gehorsam Christi, wie man es genannt hat, erhoben worden. Ob die Gerechtigkeit Christi, indem er doch unter dem Gesetz gehorsam war, uns zugerechnet wird und dann auch sein Priestertum. Eines ist sicher, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und das wäre eine eigenartige Sühnung und Stellvertretung, wenn sie diese Wirkung nicht hätte. Aber er habe doch, so sagt man, in seinem Leben die Sünden getragen, die Leiden Christi während seines Lebens seien ausreichend und genugsam. Aber sie erreichen eben nicht die Vergebung, denn Gottes Wort sagt uns, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Doch hiergegen ist mein ernstlicher Einwand nicht einmal gerichtet, sondern vielmehr gegen die Lehre, die im Gegenteil erklärt, dass die Leiden Christi am Kreuz nicht stellvertretend gewesen seien, sondern eine Folge der Tatsache, dass Jesus als Mensch und Jude geboren sei und dass wir infolgedessen das Vorrecht hätten, an diesem Leiden unter dem Zorn Gottes teilzunehmen. Doch auch jene, die darauf bestehen, dass die Leiden im Leben Christi genugsam seien und dass alle seine Leiden das Werk der Erlösung gewirkt hätten, sollten erklären, wieso jene Vergebung dann durch etwas ganz anderes, nämlich sein Blut, geschehen ist. Mit einem letzten Wort möchte ich noch einmal entschieden das Folgende feststellen. Wer behauptet, dass Christus, wenn er sagt, ich rufe des Tages und du antwortest nicht, Psalm 22, Vers 2, oder aber, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, Johannes 11, Vers 42, und wiederum, mein Gott, warum hast du mich verlassen, Psalm 22, Vers 1, oder aber, der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das vor ihm Wohlgefällige tue. Johannes 8, Vers 29. Wer also behauptet, dass Christus in diesen Stellen immer in derselben Stellung war und immer dasselbe Werk vor Gott vollbrachte, der hat weder das Grundanliegen seines Lebens noch die wahre Kraft seines Todes vor Gott erkannt. Sieht man denn nicht den Unterschied in den Worten Christi zu seinem Vater und in seinem Flehen zu Gott in höchster Todesnot? Wohl annehmlich war Christus zu aller Zeit. Wenn er aber nicht erhört wurde, weil er die Sünden trug, wenn er von Gott verlassen wurde, weil er den Kelch des Zornes trank, der ihm gereicht wurde, wenn er sich der göttlichen Gunst erfreute, indem er wusste, dass er alle Zeit erhört wurde, so ist beides nicht dasselbe. Wer daran festhält, weiß nicht, was seine Sünden den Herrn gekostet haben. Ich schließe diese Betrachtung, indem ich die verschiedenen charakteristischen Perioden im Leben Christi, wie die Schrift sie darstellt, angebe. Erstens, die Zeit, bis er etwa 30 Jahre alt wurde, mit der einzigen genannten Ausnahme, als er mit 12 Jahren nach Jerusalem hinaufging. Dieser Bericht ist uns zweifellos als ein Zeugnis dafür mitgeteilt worden, was er in seiner Person und in Gnade war, um zu zeigen, dass sein Verhältnis zum Vater nicht von einer außerordentlichen Salbung für den Dienst durch den Heiligen Geist abhängig war. In der er in der Verborgenheit eines vollkommenen und geduldigen Lebens blieb, indem er auf den Ruf Gottes wartete. Zweitens macht er sich dann öffentlich mit dem Überrest eins und wird von Johannes getauft, vom Vater anerkannt und mit dem Heiligen Geist versiegelt und gesalbt. Daraufhin geht er noch vor Beginn seines öffentlichen Dienstes in die Wüste, um von dem Teufel versucht zu werden. Er überwindet und bindet den Starken. Satan verlässt ihn eine Zeit lang. Anschließend hieran geht er umher, wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Er tut immer das vor dem Vater Wohlgefällige, wird alle Zeit erhört und weiß es. Satan kommt zurück als der Fürst dieser Welt und verfügt über die Macht des Todes. Zu Anfang hat er Christus in allem versucht, womit er hoffen konnte, ihn in physischer und geistlicher Hinsicht und auch durch die Herrlichkeit dieser Welt zu verführen. Aber Christus überwand ihn und entfaltete dann die Macht, die den Menschen von allen Folgen der Macht Satans befreien konnte. Jetzt aber kommt die ganze Feindschaft des Menschen zum Vorschein, und Satan ist da, ihn durch die Macht des Todes zu erproben. Er zeigt ihm die schrecklichen Konsequenzen im Gericht über das, was der Mensch ist. Der Herr muss auch dahin durchgehen, wenn er die Sache des Menschen als solche auf sich nehmen will. Das waren seine Seelenübungen, als er zum letzten Mal nach Jerusalem hinaufging. Zuletzt trinkt er den Kelch, den er freiwillig und ergeben aus der Hand des Vaters genommen hatte. Und so vollbringt er am Kreuz die Erlösung für die, die an ihn glauben. O heilges, fleckenloses Lamm, du hast dein teures Leben zum Wohlgeruch am Kreuzesstamm Gott willig hingegeben. Drum singen wir zum Preise dir, der du durch deine Wunden die Sühnung hast gefunden. Lied 152, Vers 3 aus Kleine Sammlung geistlicher Lieder, eingefügt vom Herausgeber.